Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausenpodcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute Professor Monika Oberle zu Gast habe. Sie ist seit April 2024 Universitätsprofessorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Didaktik der Sozialwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und wir beiden kennen uns aus Göttingen, wo sie vorher Professorin war und wo ich vor einigen Jahren mal gearbeitet und promoviert habe. Wir sind beide Politikwissenschaftlerinnen und wollen heute über ein sehr spannendes Thema sprechen: Politikdidaktik, Demokratiebildung, gerade auch angesichts der anstehenden Neuwahlen zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar. Da geht es ja ganz viel auch darüber, was wissen Menschen eigentlich über unsere Demokratie und sind sie bereit zu partizipieren? All das wird uns vielleicht in den nächsten Minuten beschäftigen. Herzlich willkommen im politischen Pausenpodcast, liebe Monika.
Ja, vielen Dank, Julia. Ich freue mich sehr, hier sein zu können.
Ja, ich habe in deinen Arbeitsschwerpunkten noch mal ein bisschen genauer nachgeschaut, was du so machst. Und empirische Lehr- und Lernforschung ist dort auch angegeben. Also Lernbeziehungen, die Frage, wie lernen Menschen eigentlich? Und in Bezug auf Politik ist man natürlich dann auch schnell bei jungen Menschen in Schulkontexten, vielleicht auch im familiären Kontext der sogenannten Primärsozialisation. Und da habe ich mich gefragt, was sind denn eigentlich gerade aktuell vielleicht spannende Themen, Themen, an denen du möglicherweise auch arbeitest oder auch aktuelle Fragen der politischen Sozialisationsforschung. Was beschäftigt euch da?
Okay, das ist natürlich ein weites Feld, was dort spannend ist. Man kann nicht alles bearbeiten. Bei uns ist jetzt ein Fokus auf der intentionalen politischen Bildung. Das heißt also nicht nur politische Sozialisation in informellen Kontexten, zu Hause, über die Medien, Familie und Peers, sondern auch über solche intentionalen, zielgerichteten Lehr-Lern-Arrangements, sei es in der Schule, im Politikunterricht, aber auch darüber hinaus, aber auch im außerschulischen Bereich für Jugendliche und Erwachsenenbildung. Und wenn du jetzt meinst, so Themen, die gerade besonders auf der Hand liegen und besonders uns umtreiben, würde ich mal vielleicht zwei, drei nennen. Was ist mit den Medien? Also es das heißt Medienbildung. Wie können wir Menschen, junge Menschen, aber auch ältere Menschen dazu befähigen, als aufgeklärte BürgerInnen sich Informationen anzueignen, aber auch zu partizipieren, auch im Netz und auch in sozialen Medien? Oder das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also wie bringen wir Leute sowohl dazu, an einer nachhaltigen Entwicklung zu partizipieren in ihrem Sinne, trotz all der Ambiguitäten, die es gibt und der Zielkonflikte und schließlich auch die herausgeforderte Demokratie. Also was braucht es eigentlich in diesen Zeiten, damit Menschen sich in ihrem Sinne, in ihren Interessen, aber eben auch prodemokratisch engagieren?
Ja, da sind wir genau bei dem Thema, was mich besonders auch jetzt im Podcast interessiert. Oskar Negt hat mal gesagt, Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss. Demokratie erlernen, nicht nur als Staatsform. Es ist ja auch eine Kulturtechnik, eine Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Warum ist das denn eigentlich so wichtig? Das Erste, was mir einfallen würde, ist natürlich, die Demokratie wird von innen und von außen, das erleben wir jeden Tag, bedroht. Wir haben keine Ewigkeitsgarantie für diese Art des Zusammenlebens und für diese Staatsform. Aber wenn man so durch die Brille der Demokratiebildung vielleicht schaut, warum ist es so wichtig, dass Menschen Demokratie erlernen?
Also zum einen, wie du gerade schon selbst gesagt hast, gibt es diese Ewigkeitsgarantie nur auf dem Papier. Das heißt, wenn die Menschen die Demokratie nicht mittragen, dann bleibt sie eben auch nicht erhalten. Und das heißt, es muss immer wieder neue politische Sozialisation und politische Bildung in dem Sinne geben, dass wir an dieser sehr komplizierten, Kompromisse erfordernden Form, unser gemeinschaftliches Zusammenleben zu regeln, mitwirken. Klingt hier erstmal einfacher, dass da eine Person oder eine Gruppe oben einfach bestimmen und durchregieren. Da braucht es nur den oder die Untertanen. Aber wenn wir sagen, wir sind eigentlich alle gleiche und freie, ja, und wir haben unterschiedliche Interessen und Meinungen und Bedürfnisse, wie kommen wir jetzt zu gerechten gemeinsamen Entscheidungen? Und da gibt es dann immer auch Defizite in der Demokratie, heute bei uns, aber ich denke, ohne ist es auch schwer vorstellbar realistisch. ohne Defizite. Es gibt sicher Verbesserungen. Und da dann trotzdem noch so mitzuwirken und Frustrationstoleranz zu haben, dass man trotzdem noch demokratisch partizipiert, ich denke, das kann man nicht als selbstverständlich voraussetzen. Also brauchen wir sowohl ein Verständnis für Demokratie als Lebensform, da kommen wir vielleicht noch dazu, also wie erfahre ich Demokratie, um dann auch selber demokratisch zu agieren, aber auch ein Verständnis für Demokratie als Herrschaftsform. Und das ist mir ehrlich gesagt besonders wichtig als politische Bildnerin, dass wir Arrangements finden, wo verstanden wird, dass Demokratie mehr ist als ein Mehrheitsentscheid. Das glauben ja viele. Demokratie, solange die Mehrheit etwas entscheidet, ist das Demokratie. Aber eine moderne Demokratie ist ja viel mehr. Da haben wir Minderheitenschutz, Gewaltenteilung, Schutz der Menschenwürde.
Rechtsstaatlichkeit, klar.
Genau.
Genau, auch so die Reduktion auf Wahlen reicht nicht aus, aber Wahlen sind natürlich trotzdem Dreh- und Angelpunkt auch in einer Demokratie. Freie, gleiche, faire, geheime, regelmäßig wiederkehrende Wahlen. Und wenn ich jetzt so an Demokratie erlernen denke, denke ich natürlich als erstes an junge Menschen. Ich würde vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung mit dem Thema Nichtwahl sagen, wir haben sicherlich auch Menschen mittleren und älteren Alters oder fortgeschrittenen Alters, die sicherlich sich freuen würden, noch einiges mehr über das demokratische Zusammenleben und die Gesellschaft, die demokratische Gesellschaft und Öffentlichkeit zu erfahren und zu erlernen. Aber vielleicht starten wir erstmal bei den jungen Menschen. Und wir wissen ja aus der Forschung, dass das politische Interesse nicht das Problem ist. Also wir haben durchaus viele junge Menschen, die politisch interessiert sind. Aber wie steht es denn um die Partizipation, Partizipationsbereitschaft? Das hat häufig ja auch was mit Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu tun, mit Enttäuschungen zu tun. Wir wissen, dass gerade auch die Generation Fridays for Future für ihre Ziele, für ihre Anliegen bereit ist, auf die Straße zu gehen, politischen Protest öffentlich auch zu artikulieren, sich zu versammeln, sich zu organisieren. Also ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, das politische Interesse ist hoch. Vielleicht sind aber die Selbstwirksamkeitserfahrungen im Sinne von, wie werde ich gesehen und was tut eigentlich in Anführungsstrichen die Politik für mich? Vielleicht sind die eher ein bisschen schwierig und das führt vielleicht auch zu einer abnehmenden Partizipationsbereitschaft an der Urne, womit wir wieder beim Thema Wahlen wären. Wie sind da deine Einschätzungen, Erkenntnisse dazu?
Genau, also ich würde zum einen auch zustimmen, dass die pauschale Aussage, die jungen Menschen interessieren sich nicht für Politik, nicht haltbar ist. Und schon vor langer Zeit hat die Shell-Jugendstudie auch solche Titel gefunden, wo klar ist, es ist durchaus Interesse da. Aber ich denke auch, dass wir es differenziert sehen müssen. Es gibt eben Menschen, sowohl junge Menschen als auch ältere Menschen, die sich dafür interessieren und sehr interessieren, mittelmäßig interessieren, aber auch nicht interessieren. Und auch bei den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sehen wir das. Aber Interesse kann man eben auch wecken. Und ich finde auch, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sich besonders lohnen, hinzuschauen, weil sie so relevant dafür sind, dass man sich beteiligt. Für Jugendliche und Erwachsene und Kinder und wir sie auch fördern können. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind aber auf Politik bezogen auch wiederum sehr komplex und es lohnt sich, denke ich, mit auch politikwissenschaftlicher Forschung und politikdidaktischer Forschung zwischen dem internen und externen Selbstwirksamkeitsgefühl zu unterscheiden. Also intern wäre, dass ich mir zutraue und glaube, ich verstehe was von Politik und ich kann andere überzeugen, mitreden, ich habe die Fähigkeiten. Das Externe ist, ich habe das Gefühl, das System reagiert auf Leute wie mich und dich und uns, wenn wir uns engagieren. Und so kann man sich durchaus vorstellen, dass es Situationen gibt, wo ich hohes internes Effektivitätsgefühl habe, aber das Gefühl habe, die da oben interessieren sich sowieso nicht dafür, was wir machen. Und es kann mehr oder weniger gerechtfertigt sein. Also auch in der Diktatur kann ich leben und denken, ich kann eigentlich was, was Politik angeht, aber leider reagiert das System überhaupt nicht auf Leute wie mich. Und umgekehrt kann ich das Gefühl haben, wir haben eigentlich eine hohe Responsivität. Die Politik reagiert auf Bürgerinteressen, aber ich bin eben völlig unpolitisch, weil ich zu der und der Gruppe gehöre oder ich kann das jedenfalls nicht. Und das sehen wir auch tatsächlich empirisch, dass diese beiden Dinge nicht immer korreliert sind positiv, aber dass wir beide brauchen, um zu partizipieren? Warum es macht keinen Sinn zu partizipieren, wenn ich nicht glaube, dass ich es kann, aber in vielen Situationen auch nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass das eh nichts bringt. Vielleicht als letztes ist es natürlich oft auch gerechtfertigt, sowohl, dass ich das Gefühl habe, ich kann das vielleicht nicht so gut oder verstehe das nicht, als auch, dass das System jetzt nicht super responsiv ist bei 80 Millionen Menschen oder wenn man noch größer denkt an die EU. Aber wir sehen in der Forschung, dass so ein sehr niedriges Effektivitätsgefühl oder Selbstwirksamkeitsgefühl ein Beteiligungs- und auch Lernhindernis ist. Und das zu überwinden, ist dann wieder eine große Aufgabe, wichtige Aufgabe und auch machbare Aufgabe der politischen Bildung.
Ja, Kolleginnen und Kollegen haben ja auch in Bezug auf die oder in der Wahlforschung in Bezug auf Gründe für Nichtwahl herausgefunden, dass bereits dieses bloße Gefühl, nicht gesehen zu werden, schon dazu führen kann, dass man sich gar nicht mehr beteiligt. Und wir sind ja jetzt, du hast es auch angesprochen, mittendrin in Gefühlen, in Emotionen. Und wenn wir vielleicht bei den jungen Menschen noch einen Moment bleiben, Enttäuschung, aber auch Angst, Einsamkeit, das sind ja auch emotionale Empfindungen, Erlebnisse. Die Shell-Jugendstudie hast du schon angesprochen, die ganz aktuelle, sieht durchaus auch einen Zusammenhang zwischen einer hohen Online-Zeit und einem verstärkten Gefühl der Einsamkeit. Und das Interessante ist ja eigentlich durch die weite Verbreitung des Internets, die virtuellen Räume, die sich auftun, auch in sozialen Medien, haben wir eigentlich einen unbegrenzten Kommunikationsraum, unbegrenzte Möglichkeiten, permanent zu kommunizieren, ständig erreichbar zu sein, aber gleichzeitig werden Menschen unzufriedener, fühlen sich immer einsamer. Wie ist das und teilweise auch ängstlicher? Wie ist das zu erklären? Also mein erster Begriff, der mir da in den Kopf kommt, ist Doomscrolling, die Überflutung mit schlechten Nachrichten, gerade wenn man über soziale Medien spricht. Blickt ihr da in der Forschung auch genauer drauf?
Ich würde sagen, noch auf jeden Fall noch zu wenig und auch international zu wenig. Aber ich denke, dass das jetzt zunehmend kommt. Deswegen wird ja auch über Einsamkeit und politische Orientierung jetzt verstärkt gesprochen. Die Studien, die es gibt, die zeigen, dass da ein wichtiger Zusammenhang besteht. Und das gilt sowohl für Studien zu politischen Orientierung als auch zu Extremismus und antidemokratischen Einstellungen. Ja, ich denke, die Rolle der sozialen Medien sind eben, die ist wiederum vielschichtig und zumindest kann man zwei Grundrichtungen si sich vorstellen. Einmal dienen die sozialen Medien sehr positiv der Vernetzung und ehrlich gesagt habe auch ich persönlich das so empfunden. Zu Beginn der Corona-Pandemie bin ich eigentlich erst so richtig dort zeitweise eingestiegen und fand es sehr angenehm, dort gut vernetzt zu sein mit Leuten wie dir und anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen so schnell und direkt. Aber andererseits kann es eben dazu führen, dass man sieht, was alle anderen so erleben und dass man viel zu viel Zeit auch online verbringt und damit natürlich bei 24 Stunden am Tag Zeit auch wegfällt für echte Face-to-Face-Begegnungen, haptisch und im realen, also im analogen Leben. Ja, aber ich denke, da ist einfach ganz viel Forschungsbedarf. Für die politische Bildung sehen wir, dass digitale Medien ein gutes Tool sein können, um neue Zielgruppen zu erreichen oder auch zum Beispiel asynchrone oder überregionale Begegnungen zu ermöglichen. Aber dass die Menschen in solchen virtuellen Lehr-Lern-Umgebungen oft das Bedürfnis haben zu nach synchronen, direkten Interaktionen. Also zum Beispiel in asynchronen Planspielen wird dann zusätzlich noch eine Gruppe erstellt, in der man sich dann tatsächlich trifft und direkt miteinander reden kann.
Ja gut, das ist vielleicht genau das, was uns auch ein bisschen abhanden kommt und bei gleichzeitiger Reiz- und Informationsüberflutung, aber eben diese direkten Kontakte, die, ich will nicht sagen, weniger wichtig werden, aber für die vielleicht eben keine Zeit mehr bleibt und man verliert sich dann in den virtuellen Räumen. Vielleicht können wir mal direkt zur Demokratiebildung auch kommen und wie man sowas denn überhaupt aufsetzt, wie man sowas vermittelt. Was sind denn wesentliche Ziele von Demokratiebildung und wie kann man das vermitteln und wo findet es auch bestenfalls statt? Also ich denke direkt an die Primärsozialisation in der Familie, also das klassische Diskutieren über Politik am Küchentisch. Mein Eindruck ist, auch das wird weniger. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie viel wird in Familien eigentlich über Politik noch gesprochen, aber dann natürlich auch Schule oder was gibt es sonst für Räume, für Bereiche, wo man Demokratiebildung vielleicht auch gar nicht vorbereitet, professionell bekommt, sondern auch ein bisschen by the way.
Also wenn wir da politische Sozialisation und intentionale politische Bildung fließend, aber wenn man das jetzt nochmal unterscheiden würde, sehen wir natürlich bei wichtigen politischen Sozialisationsinstanzen die Familie, Eltern, Geschwister, Familie, dann die Peers, dann die Medien und schließlich Bildungsinstitutionen. Also unter anderem kann natürlich dann noch im Beruf sein. Und da gibt es, fand ich, vor kurzem einen sehr interessanten Befund. Schon in der frühen politischen Sozialisation von Kindern gibt es jetzt den Unterschied, dass sie ihre Eltern nicht mehr dabei sehen und erleben, wie sie Nachrichten über Politik konsumieren. Weil das ja jetzt an einem zum Beispiel Handy oder Tablet passiert, bei dem die Kinder gar nicht sehen, was da gelesen und gesehen wird. Also nicht nur, dass es nicht mehr synchron ist, dass man gemeinsam um 20 Uhr vor der Tagesschau sitzt, sondern dass man schon als Kind das gar nicht mehr so mitbekommt. Das hat Theo Dortmund, ein Team, erforscht. Und das fand ich schon sehr spannend, weil dann stellt sich die Frage, wie können wir hier ein Gegengewicht durch Bildungsarrangements bilden? Was können wir anbieten, damit wir hier auch eine vernünftige Mediensozialisation haben, dass sie überhaupt kennenlernen, woher kommen Nachrichten und etwas mehr mitbekommen, als dann vielleicht nur durch irgendeine kleine Quelle, in die sie mal hineintappen. Genau, generell, wenn ich jetzt auch mal wieder auf die Schule oder die intentionale Bildung schaue, ist es ja auch ein gewisses Gegengewicht. Also natürlich habe ich die Chancen, dass ich über meine Eltern, meine Freunde und die Medien, die ich konsumiere, viel mitbekomme. Aber hier gibt es eben auch große soziale Disparitäten, große soziale Ungleichheiten, je nachdem, was mein biografischer Hintergrund ist. Und hier ist ja die Idee des Pflichtschulsystems, einen Ausgleich bieten zu können, um für Bildungsgerechtigkeit und möglichst gleichere Lebenschancen zu sorgen. Und das gilt auch für die politische Bildung und die politische Sozialisation. Es ist also nur ein Faktor. Ich habe davon auch nicht überfracht mit Erwartungen. Aber Schule hat eben die Chance, potenziell alle zu erreichen, alle Heranwachsenden. Und dazu gibt es dann noch die außerschulischen Bildungsangebote, die großartig sind, aber eben oft auch von Freiwilligkeit abhängen. Deswegen braucht man auch hier wieder beides. Und dann in der Schule, wenn man nur so das grobe Feld mal zeichnet, und die will ich nicht gegeneinander ausspielen, sondern eben betonen, dass wir alle diese Säulen der Demokratiebildung brauchen, gibt es eben einerseits den Fachunterricht, vom Sachunterricht in der Grundschule bis hin zum Politikunterricht, Gesellschaftslehreunterricht, etc. in den weiterführenden Klassen. Aber eben auch Demokratiebildung in allen Fächern. Das hat viel mit dem offenen Unterrichtsklima zu tun, ein demokratisches Unterrichtsklima, bei dem ich das Gefühl habe, meinen Lehrkräften widersprechen zu können, SchülerInnen widersprechen zu können, aber auch in anderen Fächern politikrelevante Dinge lerne. Und schließlich die demokratische Schulkultur, sodass ich auch durch das Leben in der Schule, wo ich so viel Zeit verbringe als Kind und Jugendliche, erlebe, was demokratisches Miteinander heißt. Ohne zu glauben, die Schule wäre ein Staat im Kleinen und eine Demokratie, wie wir sie als Herrschaftsform erleben. Das ist sie natürlich nicht, auch nicht mit dem Anteil von Mitbestimmung, den man woanders erwartet, weil Parlamente demokratisch über Curricula entscheiden, etc. Aber diese Säulen brauchen wir. Wir sehen auch Effekte von allem. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere, sondern es braucht eben diesen Dreiklang plus die außerschulische.
Würde ich dich da gerne vielleicht noch mal ein bisschen versuchen herauszufordern. Also ich stimme natürlich total zu, Schule als der Raum durch die Schulpflicht, wo man alle erreichen kann, auch außerschulisch mit den Landeszentralen für politische Bildung oder auch eine Bundeszentrale für politische Bildung, die viel Material ja auch erstellen, was man sich dann vielleicht auch selbstständig besorgen kann, wenn man das möchte. Aber jetzt sagst du, Schule als demokratischen Raum zu erreichen. Und an der Stelle würde ich mich dann vielleicht noch mal kritisch entzünden. Ich habe nämlich im vergangenen Jahr einen Vortrag gehalten. Da saß dann auch ein pensionierter Lehrer und der sagte, als es um das Schulfach Demokratie ging, für das ich ja auch ein ums andere Mal versuche zu werben, naja, das würde er sich sehr wünschen, denn de facto sei sein Erleben gewesen, dass Schule ein eher autoritärer Raum wäre und ein stark hierarchisierter Raum, wo eben Mitbestimmung überhaupt nichts zu suchen hat. Und deswegen meine Frage, glaubst du an sowas wie ein Schulfach Demokratie? Medienbildung ist ja eben auch angeklungen. Das ist ja auch etwas, was wir im Grunde genommen völlig unterentwickelt haben. Und da geht es ja auch um Lehrkräfte, die das vermitteln können müssen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, sondern auch erstmal vorab gelernt werden muss, bevor man es in der Schule dann weitergeben kann. Aber nochmal zurück zu der Frage eben, also Demokratie als ein Schulfach. Wie sieht's aus?
Genau, ich freue mich über die Frage, weil ich in einem früheren Podcast, ich weiß nicht, wann das war, da tatsächlich, du hast mit einer Stiftung, glaube ich, gesprochen und diese Forderungen eingebracht und die Stiftung fand das, glaube ich, auch eine gute Idee. Und da habe ich innerlich widersprochen und freue mich, dass ich das hier erläutern kann. Die Defizitanalyse würde ich durchaus teilen. Also sowohl, dass Schulen sehr oft noch zu undemokratische Räume sind. Beispiel auch NRW, da müssen eigentlich Klassensprecher und Klassensprecherinnen gewählt werden. Und die neueste ICCS-Studie und auch davor zeigen eben, de facto ist es nicht der Fall, vor allem in nicht-gymnasialen Schulformen. Aber das ist ja auch nur ein kleiner Baustein. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten einer demokratischen Schulentwicklung. Da ist ja ein breites Spektrum gegeben, auch in unserem System. Und da haben wir sicherlich noch sehr viel Luft nach oben. Und das ist wichtig. Zum anderen denke ich, wir brauchen ein Fach oder eben Fächer, in denen man mehr lernt über Demokratie als Herrschaftsform und unsere komplexe demokratische, also komplexe Demokratie heute, unsere moderne Demokratie, die wie gesagt ja mehr ist als Mehrheitsprinzip. Man muss was verstehen über Gewaltenteilung, Minderheitenschutz, Menschenwürde und Kompromissfindungen in diesem komplexen Raum mit unterschiedlichen Interessen. Und ich sehe jetzt, und auch da haben wir Defizite. Da haben wir Defizite erstens, dass ganz oft mehr Lehrkräfte fachfremd unterrichten. Also wir haben hier einen der höchsten Anteile von Lehrkräften, die das Fach nicht studiert haben und trotzdem unterrichten. Wenn es so hoch wäre in Mathe, Deutsch und so weiter, dann wäre das Teil der nächsten Kanzleransprache zu Neujahr. Aber bei Politik schaut man darüber hinweg, weil das ja nur ein Nebenfach ist und ein Laberfach kann ja jeder und jede. Und damit haben wir keinen guten Unterricht, obwohl wir eigentlich vielleicht den Raum hätten. Wir haben auch teilweise zu wenig davon in der fünften, sechsten Klasse, oft gar kein Fach. Das heißt also, da gibt es auch Defizite. Oder in dem Unterricht passiert nur Institutionenkunde. Ja, also auswendig lernen von irgendwelchen Schemata, das ist natürlich auch keine gute politische Bildung. Man muss sich mit Politics, Policy beschäftigen und das Ganze handlungsorientiert, schülerorientiert, lebensweltorientiert machen. Und doch die anderen Fächer auch. Und was ich meine ist, hier haben wir überall Defizite de facto. Aber welche Lösung für diese Defizite ein neues Fach Demokratiebildung oder Demokratie bringt, das würde ich nicht sehen, sondern meine Schlussfolgerung wäre, wir müssen den Sachunterricht oder die politische Bildung in der Grundschule stärken. Wir müssen den Politikunterricht in den weiterführenden Schulen stärken mit gut ausgebildeten Lehrkräften und angemessenem Umfang, guter Qualität, richtigen Materialien, aktuellen Materialien, handlungsorientierten Ansätzen und so weiter und die demokratische Schulentwicklung fördern. Aber ich denke nicht, dass wir ein on top von dem, was wir haben, ein neues Fach Demokratie brauchen.
Also dein Plädoyer wäre, das Bestehende besser anzuwenden und durch Befähigung
Genau.
der Lehrkräfte und dann letztlich auch die Implementation im Unterricht, in den Unterrichtsfächern, die wir haben.
Ja, und warum ich da auch so eben, ja, auch so, warum ich da so energisch reagiere oder so engagiert reagiere, wenn ich das höre, weil ich so oft neue Vorschläge für Innovationen höre und dann denkt man, oh ja, klingt ja gut, aber um das umzusetzen, bräuchte man wieder eigentlich die Lösungen, die bisher auch nicht gegeben sind, nämlich einen Anteil vom Stundentableau, gut ausgebildete Lehrkräfte, etc., etc. Und dann glaube ich, es ist hilfreicher, die Bildungspolitik nicht von der Angel zu lassen und ihr zu sagen, hier sind die Probleme, die sollte man lösen und nicht, dass wir wieder eine Stellungnahme haben, die sagt, jetzt sind alle zuständig und damit sind wir aus dem Schneider, weil wir haben Demokratiebildung jetzt als Priorität anerkannt. Es hilft immer noch nichts, wenn die Lehrkräfte nicht angemessen ausgebildet sind und so.
Das stimmt. Ich würde vielleicht noch entgegnen, ohne mich jetzt dran festbeißen zu wollen, dass mit diesem Neuen, was da entsteht, man dann vielleicht auch über die Ausbildung der Lehrkräfte neu nachdenken könnte und auch so ein Grundwissen über, was macht ein Recht oder was macht den Rechtsstaat aus, aber auch sowas wie Medienbildung, die wir ja eben auch schon einmal hatten, mit reinzunehmen. Diese Dinge, die fehlen. Aber vielleicht machen wir noch mal den kleinen Link zum Ende des Podcasts, weil uns die Zeit schon wieder etwas davon galoppiert. Es ist immer so bei diesen vielen spannenden Themen, die wir haben, über die man stundenlang diskutieren kann, berechtigterweise. Vielleicht können wir zum Schluss noch mal den Link zur Bundestagswahl 2025 herstellen, weil wir sehen ja schon, dass wir gehörige Herausforderungen jetzt auch vor der Wahl haben mit Populismus, mit Extremismus, also ganz bewusst mit denen, die sagen, sie wissen, was das Volk will. Wir brauchen mehr direkte Demokratie als Forderung auf der einen Seite. Die Extremisten, die sagen, wir brauchen eine ganz andere Form des Zusammenlebens, des politischen Systems oder der Staatsform. Aber dann auch Desinformationen, die gezielt vielleicht aus anderen Systemen, autokratischen Systemen, autoritären Systemen in den Wahlkampf hineingespielt werden. Da sind wir auch wieder bei sozialen Medien. Und ich habe mich gefragt, inwiefern man vielleicht über die Schule, aber auch über andere Wege gut, sinnvoll, gerade auch junge Menschen, Erstwählerinnen, Erstwähler auf diese Wahl vorbereiten kann und damit verbunden auch die Frage, wo beginnt, wo endet das Neutralitätsgebot, was es ja nun mal an Schulen auch gibt? Stichwort Beutelsbacher Konsens. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was dazu sagen.
Ja, gerne. Vielleicht erstmal doch nochmal anknüpfen an das Schulfach, weil das damit ja zusammenhängt. In der Intention bin ich ganz bei dir und das bedeutet, wir brauchen auch politische Medienbildung und eine Demokratiebildung, die auch auf die Säulen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schaut und ein Verständnis dafür schafft, was wir eigentlich verteidigen wollen hier, weil das selbst Lehrkräfte manchmal nicht. Ja, dann formulieren können. Sie sagen freiheitlich-demokratische Grundordnung, aber was bedeutet das eigentlich? Und warum heißt es, dass wir manche Player im demokratischen Wettbewerb sagen, es sind keine demokratischen Player im Wettbewerb? Das muss man ja erstmal durchdringen. Und das sollte ein wichtiger Teil der Lehrkräfteausbildung und auch des Unterrichts in der Bildung sein. Aber ich denke halt, es geht im vorgesehenen Unterricht. Und diese Medienbildung ist natürlich jetzt dann ein springender Punkt. Wir müssen umgehen und wir müssen befähigen dazu, Desinformation zu erkennen, überhaupt dafür sensibilisiert zu sein, auch in Ermangelung von Fact-Checking, was ja jetzt zunehmend abgeschafft werden dürfte die nächsten 4 Jahre. Und insofern gibt es da zum Glück jetzt auch mehr und mehr Programme. Ich selber habe ein BMBF-Projekt, bei dem wir Lehrkräfte fortbilden in Fortbildungen dazu, das Thema Desinformation, Fake News im Unterricht zu thematisieren und dort auch innovative Tools wie zum Beispiel Serious Games zu nutzen, aber auch andere Arrangements, um die Schülerinnen dafür fit zu machen. Und da ist ein großer Run. Also diese Fortbildungen sind am allerschnellsten ausgebucht bei uns, weil die Lehrkräfte sehen, wir wollen hier neue Tools kennenlernen. Und das ist schon von der Grundschule an bis hin zu den berufsbildenden Schulen. Und ich denke, da brauchen wir auch noch mehr Forschung, um noch bessere evidenzbasierte Vorschläge zu machen. Genau. Und dann vielleicht noch als letztes, du hast vorhin auch Fridays for Future ja erwähnt, als Bewegung, die sehr stark war und eigentlich eine gewisse Selbstwirksamkeitsüberzeugung ja an den Tag gelegt hat. Und wo sich dann aber auch die Frage gestellt hat, ist man so weit zu sagen, in der Politik sehe ich aber auch, dass dort Kompromisse notwendig sind. Oder wende ich mich frustriert ab, weil meine Forderungen so nicht eins zu eins umgesetzt werden und ich dann enttäuscht bin von Regierungen oder Parteien, die das versucht haben. Und ich glaube, da muss eben politische Bildung auch ein Verständnis dafür wecken, dass wir in dieser Demokratie in einer pluralistischen Gesellschaft leben, wo die anderen eben die Sachen nicht so sehen wie ich, mit dem wir uns einigen müssen, über Grundwerte verständigen, aber auch Interessen ausgleichen und dann auch Kompromisse eingehen, um nicht den PopulistInnen in die Fänge zu laufen, sozusagen, auf den Leim zu gehen.
Ja, in einem anderen Podcast mit Julia Reuschenbach und Corbinian Frenzel zu Beginn dieser dritten Staffel, in der wir uns jetzt befinden, habe ich das mal Kontroversitätskompetenz genannt. Also das sozusagen die Kontroversität, die in einigen politisch aufgeladenen und strittigen Themen vielleicht innewohnt oder drin steckt, dass man sich da nicht einfach rausziehen kann, sondern dass man da eben auch wirklich eine Kompetenz entwickeln muss, eine Debatte, eine Diskussion wirklich darüber führen zu können. Und das ist natürlich in Zeiten, wo wir einen Angriffskrieg gegenüber der oder auf die Ukraine erleben, das ist im Gaza-Konflikt natürlich etwas, was halt in den Klassen auch gelebt wird und entsprechend dann natürlich auch Kompetenzen bei den Lehrkräften braucht, damit umzugehen. Würdest du dem zustimmen?
Unbedingt,
Ja.
absolut, unbedingt ist es ganz zentral, sowohl für den politischen Fachunterricht als auch für die anderen Unterrichtsfächer. Und das ist auch ein Kerngeschäft der politischen Bildung. Hoffentlich erinnert sich jeder und jede, die zuhört, auch daran, mal politische Bildung erlebt zu haben, wo es genau darum ging, dass man Kontroversen austrägt, diskutiert, Sach- und Werturteile unterscheidet und verbindet. Genau, das brauchen wir auf jeden Fall. Und ich würde als letztes gerne noch auf den wichtigen Punkt eingehen, den du aufgebracht hast mit dem Neutralitätsgebot, der ja dann auch damit zusammenhängt. Das ist ja ein verbreitetes Missverständnis, auch in der Bildungspraxis bei einigen, dass wir solch eine Art von Neutralitätsgebot haben, bei dem alles einfach als kontrovers darzustellen ist. Und am Ende kann man sich rausziehen und sagen, anything goes, ihr könnt jetzt entscheiden. Natürlich bilden sich junge Menschen und ältere Menschen mündig ihr Urteil. Aber trotzdem habe ich die Verantwortung als Bildner und Bildnerin, dieses Kontroversitätsspektrum begründet zu bewerten an den Rändern. Das heißt, dass wir verpflichtet sind, der Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und das eben auch herauszuarbeiten, dass antidemokratische, gegen menschenfeindliche Meinungen eben keine gleichberechtigten Positionen im politischen Wettbewerb sind. Zum anderen, dass wir eben auch eine Wissenschaftsorientierung haben und dass bei aller Kontroversität in der Wissenschaft, wo wir vieles auch noch nicht wissen und unterschiedlich sehen, es da trotzdem aktuell anerkannte Fakten gibt. Das reicht von der Anzahl der Menschen, die bei Trumps erster Inauguration waren und dann eben weniger waren als bei Obama, reicht bis hin dazu, dass der Klimawandel, die Erderwärmung, die wir erleben, in der Geschwindigkeit und Stärke im Moment menschengemacht ist und große Risiken birgt. Und da braucht man dann auch nicht sagen, da gibt es eine andere Meinung, die muss ich jetzt, weil sie in einem Parteiprogramm ist, als auch noch als eine mögliche Position einbringen, sondern da geht es um einen klaren Wertebezug und eine Wissenschaftsorientierung auch in der Demokratiebildung.
Klar, und das ist natürlich auch möglich in einem respektvollen Umgang miteinander in Debatten beispielsweise, ne? Wo man also dann nicht unbedingt andere Meinungen oder Ansichten gleich verächtlich macht und trotzdem keine Wissenschaftsleugnung betreiben oder dulden muss. Was aber dabei
Genau.
schon interessant ist, ist, dass diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die gerade um sich greift, natürlich schon auch eine Herausforderung innerhalb der liberalen Demokratie ist, ne? Das ist schon etwas, wo man schon sagen muss, dass populistische bis extremistische Parteien dieses ja wirklich auch ganz gezielt einsetzen und nutzen. Ja,
Und
super.
was du gesagt hast
Ja.
gerade, Julia, was du gesagt hast, war halt auch noch, das ist jetzt das, was so schwer umzusetzen ist und wo wir noch viel auch, denke ich, lernen müssen, auch aus der Praxis, wie mache ich das dann respektvoll? Weil es natürlich nichts bringt, einfach nur den Lernenden über den Mund zu wischen und zu sagen, das ist aber falsch, sondern sie immer noch erstmal respektvoll zu behandeln und auch Dinge zur Sprache bringen zu lassen, um sie überhaupt bearbeitbar zu machen.
Ja, das gegenseitige Ernst nehmen, ganz klar. Ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein, die uns begleiten wird, nicht nur jetzt zur anstehenden Bundestagswahl 2025, sondern ganz weit darüber hinaus. In Nordrhein-Westfalen, wo ich wissenschaftlich beheimatet bin, ist ja im Herbst auch schon wieder eine Kommunalwahl. Insofern geht da der Stoff nicht aus, weil gerade auch bei den Kommunalwahlen sehen wir ja, dass Partizipation und auch das Wissen darüber, was auf der lokalen Ebene politisch geleistet wird, unterentwickelt ist. Also all diese Themen, die du auch bearbeitest, die interessieren uns in der Politikwissenschaft sehr, sind kein Spezialbereich, kann man nicht sagen, aber doch mit der Schulforschung und in der Schulebene schon doch wieder etwas spezieller, weil es sich um eine bestimmte Gruppe junger Menschen eben auch handelt und natürlich auch der Lehrkräfte, die das dann können, vermitteln können müssen. Und von daher umso spannender, umso wichtiger, dass wir da heute mal einen Einblick bekommen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an meine Kollegin Monika Oberle. Vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung und den schönen Austausch, Julia.